Es ist Mittwoch, der 10. September. Sie hören Konterfunk aktuell. Mein Name ist Stefan Milius. Die heutige Sendung steht ganz im Zeichen von Wahlen, gewesenen und bevorstehenden. In einem Jahr wird in Sachsen-Anhalt gewählt und nimmt man aktuelle Umfragen zum Maßstab, könnte die AfD als große Siegerin daraus hervorgehen. Das müsste sie auch, wenn die Pläne von Spitzenkandidat Ulrich Siegmund aufgehen sollen. Der möchte nämlich am liebsten als Wahlsieger ganz allein ohne Partner regieren. Ist das mehr als eine kühne Vision? Wir sprechen mit ihm darüber. Schon früher, nämlich am kommenden Sonntag, wird in der Stadt Köln gewählt. Der Wahlkampf fand unter besonderen Vorzeichen statt. Das Thema Migration durfte nämlich darin gar nicht erst vorkommen. Dafür sorgt ein sogenanntes Fairness-Abkommen, das alle Parteien außer der AfD unterzeichnet haben. Der frühere FDP-Politiker Gerhard Papke nennt das einen Maulkorb und sagt bei uns ohne einen solchen mehr dazu. Und schließlich gehen wir nach Norwegen. Dort wurde Anfang Woche gewählt. Und die von einigen prognostizierte rechte Wende ist nicht eingetreten. Mit Ach und Krach dürfte eine Mitte-Links-Mehrheit wieder die Regierung bilden. Woran es lag und was das für die Zukunft im hohen Norden heißt, der Historiker Stefan Sander-Feis von der Universität Bergen ist dazu bei uns zu Gast. Und im Kommentar von Alexander Meschnick geht es um die hohe Kunst des Verlierens mit anschließendem Triumphzug am Beispiel des SPD-Manns Lars Klingbeil. In einem Jahr, im September 2026, wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag. Schon jetzt deutet sich eine mögliche politische Zäsur an. Die AfD liegt in den Umfragen vorne und das deutlich vor der CDU. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hat ein klares Ziel ausgegeben. Er will das Land nach der Wahl allein regieren. Gelingt ihm das, könnte es eine Premiere mit Symbolcharakter sein. Eine Vorstellung, welche die einen elektrisiert, die anderen in Schrecken versetzt. Wie realistisch ist eine Alleinregierung der AfD? Was würde sie in diesem Fall konkret verändern? Und was sagt sie denen, die für diesen Fall vor der Apokalypse warnen? Bei uns zu Gast dazu ist jetzt Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt. Guten Tag, Herr Siegmund.
Hallo aus Sachsen-Anhalt, ich grüße Sie, Herr Milius.
Herr Siegmund, in einem Jahr wählt Sachsen-Anhalt einen neuen Landtag und Ihre Partei liegt derzeit in Umfragen mit rund 39% klar vorne. Das ist ein gewaltiger Sprung seit den letzten Wahlen und nochmal eine andere Dimension als die AfD-Umfrage-Zugewinne in anderen Gegenden. Wie erklären Sie sich diesen Vorsprung?
Dieser Vorsprung, der motiviert uns natürlich ungemein, aber man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass das schon eine gewonnene Wahl ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen weiter motiviert bleiben, weiter jetzt alles geben. Der Unterschied erklärt sich aber schon ganz deutlich, natürlich aufgrund der gesamten Gemengelage, die wir hier insbesondere in Sachsen-Anhalt haben. Die Sachsen-Anhalter haben einen klaren Blick, natürlich bei politischen Ungerechtigkeiten, auch historisch bedingt. Wir haben hier einen sehr geschlossenen Landesverband. Wir sind ein sehr aktiver Landesverband, schon seit vielen, vielen Jahren, und zwar durchgängig, unabhängig von Wahlen. Und die Sachsen-Anhalter bahnen natürlich hier schlussendlich in allen Regionen inzwischen das Politikversagen aus, sowohl auf Landesebene als auch das von Bundesebene hier kommt. Und das ist eine Gemengelage, die wollen die Menschen hier einfach nicht mehr. Und dagegen setzen sie sich demokratisch zur Wehr, und zwar mit einer Stimme für die Alternative für Deutschland.
Sie haben bereits angekündigt, nach der Wahl im Fall dieses Wahlsiegs allein regieren zu wollen. Nun könnte man natürlich auch einfach unken. Das ist eine konsequente Flucht nach vorn, weil die anderen ja sowieso nicht mit der AfD und Ihnen wollen. Oder hat es andere Gründe?
Nein, das ist eine konsequente Haltung, die wir umsetzen, um auch unsere Politik zu 100% später umsetzen zu können. Eine Koalition birgt ja immer das Risiko und die Gefahr, dass man irgendwo Inhalte aufgeben muss für Machtoptionen. Und das ist für uns einfach keine Option, weil genau das macht ja die CDU und viele andere Parteien seit Jahren und Jahrzehnten. Sie verbiegen sich selbst für Machtoptionen, für Regierungsoptionen. Und das fällt aus. Eine gewonnene Wahl wird ein Vertrauensvorschuss der Menschen in Sachsen-Anhalt. Sie vertrauen uns ja erstmalig eine Regierungsverantwortung an und dem möchten wir zu 100% gerecht werden. Und das geht nur, wenn wir unsere Position alleine umsetzen können.
Das ist nun Ihre Idealvorstellung, aber manchmal lässt ja die Realität Träume zerplatzen. Nehmen wir an, die AfD wird in einem Jahr stärkste Kraft, hat aber keine absolute Mehrheit. Bleibt es dann bei Ihrem kategorischen Nein oder gibt es bestimmte Bedingungen, unter denen eine Zusammenarbeit mit anderen denkbar wäre?
Nein, also das Nein ist auch jetzt nicht kategorisch. Das ist das Ziel, das ist die Idealvorstellung, da bin ich 100% bei Ihnen. Aber wir sind Demokraten und reichen jedem Demokrat auch die Hand, der eine gute Politik für dieses Land machen möchte. Und mit guter Politik meinen wir selbstverständlich unsere Kernthemen. Das ist ja die ganze Situation in der Migration, innere Sicherheit, der ganze Gender-Zirkus, generell die Situation, dass man Mittel überall in der Welt verschenkt, anstatt sie vernünftig zu investieren in Kitas, Schulen, Infrastruktur und vieles, vieles mehr. Also Politik mit gesundem Menschenverstand, sage ich mal so. Und diese Situation, die finden wir hier aktuell bei keiner anderen Partei in Sachsen-Anhalt. Wir haben auch die große Sorge, dass es mit einem BSW nicht anders wäre. Die haben ja in Thüringen gezeigt, wo sie die Möglichkeit hätten, dass sie für eine Machtoption auch eigene Werte über Bord werfen. Und deswegen sind wir da einfach realistisch und sagen, aktuell sehen wir diese Partner nicht. Sollte es allerdings in einer anderen Partei, gleich welche, ein Umdenken innerhalb dieser Partei geben. Und ich hoffe ja immer noch darauf, dass das irgendwo mal passiert, auch wenn ich es aktuell überhaupt nicht sehe. Dann sind wir die Letzten, die sagen, wir sind hier wie im Kindergarten und machen irgendwelche Brandmauern auf. Nein, sowas gibt es mit uns nicht. Politik mit gesundem Menschenverstand. Aber wie gesagt, da ich diese Partner aktuell überhaupt nicht sehe, bin ich realistisch und muss Wege finden, wie wir trotzdem diese Politik endlich gestalten können. Und das ist aktuell die Alleinregierung, für die man ja nicht mal 50% braucht, sondern je nach Wahlergebnis irgendwo zwischen 42% und 45%.
Das Umfragehoch hat natürlich schnell Aufregung ausgelöst. Die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser, die warnt vor einer Regierungsbeteiligung der AfD und erst recht vor einer Alleinregierung. Sie spricht von Gefahren für Demokratie, Pressefreiheit und Rechtsstaat. Hin und wieder sind Angstkampagnen dieser Art durchaus erfolgreich, dass eine Partei, die durch hohe Umfragewerte glänzt, kurz vor Torschluss dann doch noch abgefangen wird. Blüht Ihnen das?
Genau deswegen sind wir ja auch, ich sag mal, geschult in dem, was hier passieren kann. Wir haben das ja 2021 bei der letzten Landtagswahl durch. Da ist genau dieses Szenario eingetreten. Man hat uns in den Umfragen hochgeschraubt, hat offenbar dafür gesorgt, dass dann eine gewisse Mobilisierung des politischen Gegners einsetzt und wir dadurch ja signifikant schlechter abschnitten als bei der vorherigen Umfrage und sich die ganzen anderen Parteien auf die CDU vereinigt haben, teilweise obwohl sie eigentlich selbst andere politische Vorstellungen hatten. Also es gab hier SPD-Wähler oder Linken-Wähler, die entgegen ihrer eigenen Überzeugung der CDU gewählt haben, nicht weil sie die Politik gut finden, sondern nur taktisch, um uns zu verhindern. Und das ist in Meinung aber auch ein Bärendienst an der Demokratie als solches. Das ist ja nicht überhaupt Sinn einer Demokratie, zu wählen, nur um irgendwie jemanden zu verhindern, weil man hier auf irgendwelche Märchen teilweise vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von wem auch immer, hereinfällt. Also auch die ganzen inhaltlichen Argumente sind ja wirklich an den Haaren herbeigezogen. Ich meine, ich mache das jetzt seit 10 Jahren hier aktiv im Parlament und stelle fest, dass sie einfach inhaltlich nichts uns entgegenzusetzen haben. Das ist auf Landesebene so, das ist auf Bundesebene so. Man macht es permanent nur mit Themen wie Verfassungsschutz, wie übler Nachrede, wie irgendwelchen Märchen, die man sich ausdenkt. Oder wenn ich an die Potsdamer Kaffeerunde denke, das sind die Methoden, wie man versucht, uns hier irgendwie aus dem Rennen zu halten, aber nicht auf der inhaltlichen Ebene. Und das finde ich sehr, sehr schlecht. Ich würde mich freuen und ich wünsche es mir auch für den kommenden Wahlkampf, dass man das fair und sachlich macht und einfach die besten Argumente gewinnen lässt. Und da bin ich guter Dinge, dass wir aufgrund dieser Herangehensweise dieses Mal nicht das gleiche Schicksal erleiden, dass wir einen so professionellen und so guten Wahlkampf gemeinsam machen in jedem Dorf, in jeder Stadt, dass wir einfach so vielen Menschen wie möglich die Augen öffnen, was hier eigentlich passiert in diesem Land und dadurch nicht Gefahr laufen, nachher ein schlechteres Ergebnis zu haben als eine Umfrage aktuell.
Sie haben gerade den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angesprochen und es ist ja bekannt, dass die AfD die Staatsverträge, die entsprechenden, gerne kündigen würde. Sachsen-Anhalt könnte da ja theoretisch eine Vorreiterrolle spielen und ein vergleichsweise kleines Bundesland könnte die Medienlage in der ganzen Republik auf den Kopf stellen. Hat das für Sie eine hohe Priorität?
Das hat eine der höchsten Prioritäten sogar, weil ich immer ein Freund von Ursachenforschung bin. Also ich glaube, in der Politik ist das Problem, dass viel an Symptomen rumgespielt wird und weniger auf den Grund eingegangen wird. Und ein Grund, warum wir in diesem Land in diese katastrophale Situation kommen konnten, ist, weil wir eine, ich nenne sie vierte Gewalt in diesem Land haben. Wir haben eine mediale Desinformation. Das denke ich mir nicht aus. Das ist ja auch mittlerweile wissenschaftlich bewiesen. Und auch jeder, der mal öffentlich-rechtlichen Rundfunk konsumiert, wird das ja selbst feststellen, wie dort politisch agitiert wird. Und das ist Grundursache auch dieser Verschiebung in Deutschland und auch in anderen Ländern natürlich, aber vor allem jetzt in Deutschland. Und deswegen muss man da ansetzen. Wir möchten eine neutrale Information der Bürger. Wir brauchen keine Kommentare, keine politische Beeinflussung. Und niemand soll gezwungen sein, für so etwas zu bezahlen. Niemand soll gezwungen sein, für Desinformation zu bezahlen. Und deswegen ist unser Akkord, das Ziel natürlich so schnell wie möglich, die Menschen von dieser Rundfunkzwangsabgabe zu befreien. Jetzt bin ich aber immer realistisch. Ich möchte ja vor der Wahl nichts Falsches versprechen und sage ganz klar, dass wir von Sachsen-Anhalt aus heraus nicht von heute auf morgen diesen Rundfunkzwangsbeitrag abschaffen können. Aber wir werden einen ersten wichtigen Schritt in diese Richtung gehen können, nämlich indem wir genau diesen Rundfunkstaatsvertrag anfassen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie das langfristig passiert, wenn es ein Bundesland auch nach dem anderen machen wird. Weil dann kommen wir unserem Ziel, den Rundfunkzwangsbeitrag so schnell wie möglich abzuschaffen, auf jeden Fall sehr, sehr schnell näher.
Kommen wir zurück zu den Wahlen. Es gibt diese sehr guten Umfragewerte für die AfD. Es gibt aber auch Umfragen, die zeigen, viele Menschen in Sachsen-Anhalt wünschen sich weiterhin eine CDU-geführte Landesregierung. Sie brauchen also, wenn ihr Traum in Erfüllung gehen soll, auch die Stimmen derer, die zwar gewisse Sympathien für die AfD und ihre Position hegen, sich aber eine AfD-Regierung noch nicht so richtig vorstellen können. Wie holen Sie diese Leute ins Boot?
Also rein statistisch muss man da wissen, dass da natürlich auch Personen bei sind, die aktuell einfach in andere Parteien vielleicht politisch vertrauen, trotzdem aber eine CDU-Regierung haben möchten, aus welchem Grund auch immer, vielleicht taktisch. Aber trotzdem sind wir uns der Verantwortung bewusst, dass wir selbstverständlich über diese 39% hinausgehen müssen. Ich habe ja auch mehrfach gesagt, ich möchte ein Ministerpräsident für alle rechtschaffenden Sachsen-Anhalter sein. Das heißt, wir möchten auch diejenigen, die aktuell noch nicht in unsere Politik vertrauen, von unserer Programmatik, von unseren tollen Kandidaten und auch von unserer positiven Vision für dieses Land überzeugen. Und das, ich glaube, der letzte Punkt ist auch der entscheidende. Es wird der AfD ganz oft nachgesagt, rückwärtsgewandt und immer nur kritisch und so. Nein, das ist Quatsch. Wir haben Lösungsbereiche für alle politischen Felder und haben auch eine ganz klare positive Vision von diesem Land. Und das ist es auch, was ich mit kommunizieren möchte, eine Aufbruchsstimmung erzeugen, einen ganz, ganz klaren Blick für die Zukunft geben. Und dann bin ich guter Dinge, dass wir mit einem guten Wahlkampf, wenn wir viele erreichen, auch deutlich über die 39% hinauskommen können.
Kommen wir noch zu einem etwas wilden Gerücht, das aktuell kursiert. Das heißt, es gäbe eine Art Notfallplan für den Fall, dass die AfD in einem Bundesland die Regierung übernehmen würde. Die Rede ist davon, die Landespolizei könnte dem Bund unterstellt und sozusagen marschbereit gemacht werden. Können Sie sich vorstellen, in Deutschland 2025, dass solche Szenarien zumindest in einigen Köpfen durchgespielt werden?
Also nach dem, was wir hier in den letzten Jahren erlebt haben, kann ich mir in diesem Land aktuell alles vorstellen. Ich meine, wer hätte 2018 gedacht, dass ich irgendwann mal in 2-3 Jahren auf einem Weihnachtsmarkt nur noch eine Bratwurst bekomme, wenn ich einen Impfnachweis an meinem Handgelenk trage. Das hätte auch niemand für möglich gehalten. Und so gibt es einige Bereiche, die im Bereich des Denkbaren sind, was natürlich sehr, sehr schlecht ist. Also wir gehen aktuell als Landesverband und auch als AfD generell davon aus, dass uns natürlich massiver Gegenwind in allen Szenarien entgegenwehen wird. Das heißt schon während des Wahlkampfes, aber auch für die Zeit danach. Es gibt ja noch mehr Elemente, die diskutiert werden, um uns danach das Leben schwer zu machen. Ich denke auch an den sogenannten Länderfinanzausgleich, wo die Bundesländer sich untereinander solidarisch quasi die Mittel zuarbeiten. Und das sind, glaube ich, alles Themen, mit denen man später versuchen wird, Sachsen-Anhalt zu isolieren. Darauf muss man sich einstellen, darauf muss man sich gefasst machen. Dagegen muss man sich mit einer guten Politik wehren. Und das große Ziel, das muss ich ja nochmal in den Mittelpunkt rücken, Sachsen-Anhalt soll ja erst der Anfang sein. Es soll das Bundesland sein, wo man sehen kann, wie schön das Leben und wie schön eine Politik sein könnte, wenn man eine vernünftige Regierung hat. Das Ziel ist es trotzdem nachhaltig, ein Bundesland natürlich nach dem anderen hier entsprechend mit einer AfD-geführten Regierung zu versehen und dadurch überall diese Politik umsetzen zu können. Und dann muss es auch auf Bundesebene endlich gelingen. Das ist das große Ziel. Aber wenn ich diese Diskussion höre, und ein Beispiel haben Sie gerade genannt, dann haben wir aktuell nicht mehr viel Zeit.
Einige Ihrer Gegner sagen, nicht nur Sachsen-Anhalt würde sich damit isolieren, sondern Deutschland auf internationaler Ebene, so nach dem Motto, wenn Sie im September 2026 in Sachsen-Anhalt gewinnen, dann kommt einige Wochen danach kein Tourist mehr ans Oktoberfest in München oder dergleichen. Können Sie hier für den Fall Ihres triumphalen Siegs eine Garantie für Maß und Weißwurst 2026 abgeben?
Sogar noch darüber hinaus, weil das sind diese Schreckgespenste, die hier immer kolportiert werden, um den Leuten Angst zu machen. Genauso läuft das ja. Also das ist absolut hanebüchend. Es gibt viele gute Dinge, an die wir ja auch anschließen werden. Es gibt Entwicklungen, die sind lohnenswert, die sind unterstützenswert. Es ist ja nicht alles schlecht, um Himmels Willen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Aber die grundlegenden Entwicklungen, insbesondere im Bereich Migration, innerer Sicherheit, Leistungsgedanken und vieles, vieles mehr, da steht das Land einfach Kopf und darum geht es ja. Und gerade in der internationalen Kommunikation sind wir hier gerade auf einem Weg in den Niedergang. Das muss man ganz klar so sagen. International sind wir immer mehr wettbewerbsunfähig. Unseren Ruf, unseren wunderbaren Ruf in der Welt sind wir dabei zu verlieren. Wenn Sie international unterwegs sind, die Leute fassen sich an den Kopf, was wir hier aus unserem Land machen. Und da bin ich ganz im Gegenteil eigentlich positiver Dinge, dass wir diesen guten Ruf, auch das, was Deutschland ja ausmacht international, hier auch wieder ein Stück weit herstellen können und damit auch ganz klar als Wettbewerbsvorteil wieder ins Rennen gehen können. Ein Teil auch unserer Wirtschaftskompetenz ist es ja, das Rückgewinnungsprogramm für deutsche Fachkräfte voranzutreiben. Das heißt, Leute, die gut qualifiziert sind, Deutsche, die unser Land verlassen haben, weil sie es ja nicht mehr ausgehalten haben, denen wieder ein Angebot, eine Heimat zu machen, auch damit gute Fachkräfte wieder zurück ins Land zu holen und sich, wie gesagt, damit auch international wieder wettbewerbsfähig zu machen. Und deswegen kann ich diese Frage nur mit Kopfschütteln beantworten. Also wir möchten eine positive Version. Dazu gehört natürlich auch eine positive Außendarstellung. Und dann ist auch jeder internationale Tourist natürlich herzlich willkommen, hier genau das selbst vor Ort erleben zu dürfen.
Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD zur Ausgangslage vor den Wahlen in Sachsen-Anhalt in einem Jahr. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke auch für das Gespräch. Alles Gute und bis bald.
Wer wird Oberbürgermeister, wer Stadtrat, wer zieht in die Bezirksvertretungen ein? In Köln wird am 14. September gewählt, entsprechend herrscht Wahlkampf. Oder eher vielleicht ein Wahlkampf-Light. Denn ein Thema, das viele Bürger bewegt, soll dabei möglichst keine Rolle spielen, die Migration. SPD, Grüne, CDU, FDP, Linke und Volt haben ein sogenanntes Fairness-Abkommen unterzeichnet. Darin verpflichten sie sich im Wahlkampf nicht, Zitat, auf Kosten von Menschen mit Migrationshintergrund zu argumentieren. Einer, der dieses Abkommen kritisiert, ist Gerhard Papke, der frühere FDP-Politiker und Vizepräsident des Nordrhein-Westfälischen Landtags, warnt vor einer Einschränkung der demokratischen Debattenkultur. Mit ihm spreche ich jetzt über das Fairness-Abkommen, den Wahlkampf in Köln und darüber, welche Folgen solche Vereinbarungen für die Politik in ganz Deutschland haben. Guten Tag, Herr Papke.
Guten Tag, Herr Milius.
Herr Papke, über das Wort Fairness kann ja eigentlich niemand etwas Schlechtes sagen, aber es besteht der Verdacht, dass ein Fairness-Abkommen nochmal eine ganz andere Liga ist. Können Sie kurz schildern, was denn genau in diesem Abkommen vereinbart wurde?
Naja, Begriffe sind dehnbar und traditionell wird in Deutschland mit Begriffen ja ein ziemlicher Schindluder in der politischen Auseinandersetzung getrieben. Denken Sie etwa an das schreckliche Selbstbestimmungsgesetz, das ja eine enorme Liberalität und Freiheitlichkeit suggeriert, aber letztlich gerade aus Sicht der liberalen Perspektive ein schrecklicher Rückschritt ist. So ist es auch mit diesem Fairness-Abkommen. Es ist zunächst mal nur eine Überschrift. Wenn man dort hineinschaut, dann wird sehr schnell klar, dass es ganz gezielt darum gehen soll, einen Bereich, eigentlich den zentralen Bereich des politischen Diskurses in Deutschland, aus dem Wahlkampf auszuklammern, nämlich die Migrationspolitik und ihre Folgen. Jetzt wehren sich seit Wochen die an dieser Verabredung beteiligten Parteien in Köln, also im Wesentlichen alle etablierten politischen Parteien, und sagen, das sei ja keineswegs eine Art Maulkorb-Erlass. Natürlich müssten Missstände auch thematisiert werden. Aber wenn man in diese Verabredung hineinschaut, dann kann man dort eben, und das ist der Schlüsselsatz, die Aussage finden, dass sich alle Parteien darauf verständigen, Migration nicht für negative Entwicklungen wie die Gefährdung der inneren Sicherheit verantwortlich zu machen. Und das zeigt schon, in welche Richtung diese Verabredung zielt. Natürlich müssen wir über die Migration in Deutschland reden. Das macht inzwischen jeder Bürger auf der Straße. Und dann sind wir zwingend bei den verheerenden Auswirkungen der Migration, der Massenmigration, nicht nur auf unsere sozialen Sicherungssysteme, sondern gerade auch auf die innere Sicherheit.
Also die Väter und Mütter der Idee sagen gewissermaßen, doch, man darf über Migration sprechen, aber nur positiv. Wie sieht das denn jetzt konkret im Wahlkampf aus, wenn es um Probleme geht wie Überlastung von Schulen, Wohnungsmangel, Kriminalität? Wie kann man solche Themen glaubwürdig diskutieren, wenn man gewissermaßen den Balanceakt schaffen muss, dass Migration bitte bloß nicht negativ beleuchtet wird? Wie machen Sie das konkret, diese Parteien?
ja, das funktioniert ja nicht. Das Interessante ist im Übrigen, dass jetzt, soweit ich das im Einzelnen auch nachvollziehen kann, in Köln gar nicht mehr direkt über Migration gesprochen wird, sondern über diese Maulkorbvereinbarung, die dem Kölner Wahlkampf jetzt ja eine bundesweite Popularität verschafft hat. Es gibt eine permanente Rechtfertigung der beteiligten Kölner Parteien in dem von mir skizzierten Sinne. Natürlich müsste man auch über Missstände reden, aber das Thema ist natürlich jetzt erst recht auf die Agenda gesetzt worden und das ist das Positive. Also wir können eigentlich fast froh darüber sein, dass die etablierten Parteien in Köln versucht haben, ja still und heimlich sich darauf zu verständigen, dass Schlüsselthema nicht nur in Köln, sondern auch in Deutschland von der Agenda verschwinden zu lassen. Ich hoffe, dass die Bürger in Köln, aber eben darüber hinaus jetzt umso sensibler darauf reagieren. Ich habe den Zusammenhang mit der inneren Sicherheit angesprochen. Ich meine, wer einigermaßen konsequent Nachrichten verfolgt in Deutschland und dabei nicht nur sich bei ARD und ZDF informiert, sondern beispielsweise auch beim Kontrafunk, der wird ja täglich mit schrecklichen Meldungen über die Auswirkungen der Massenmigration auf unsere Sicherheit konfrontiert. Und selbstverständlich muss in einer Stadt wie Köln, einer Großstadt mit enormen Verwerfungen, die durch die Migration ausgelöst worden sind, das auch debattiert werden. Eine Stadt und darüber hinaus ein Land, das nicht mehr bereit wäre, Dinge, die offensichtlich aus dem Ruder gelaufen sind, politisch auch nur noch zu thematisieren, muss sich dann nicht wundern, wenn immer mehr in der eigenen Bevölkerung den Glauben an die Demokratie und an die Korrekturmöglichkeit demokratischer Politik verlieren.
Wir haben es also gewissermaßen mit dem sogenannten Streisand-Effekt zu tun. Man will etwas totschweigen und entwickelt daraus erst recht Aufmerksamkeit für dieses Thema. Und davon könnte natürlich die AfD profitieren. Sie ist vom Abkommen ausgeschlossen, was natürlich heißt, man hat ja das Feld im Thema Migration jetzt völlig überlassen.
Ja, das hat man und das ist jetzt gewissermaßen auch verschriftlicht, dass man die AfD ausschließen wollte, dass man mit der AfD auch das Problem an sich ausschließen wollte, was aber nicht funktioniert. Und ich erlebe jetzt hier im Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen, aber auch darüber hinaus, dass immer mehr Menschen aus der bürgerlichen Mitte, die auch ich ja viele Jahre hier im Landtag vertreten habe, überhaupt kein Interesse mehr an diesem Totschlagsargument haben, naja, das könnte jetzt die AfD stärken. Also die AfD wird immer stärker, weil die etablierten Parteien erkennbar nicht in der Lage sind, die Probleme zu lösen oder diese Probleme sogar erst bewirkt und ins Land geholt haben. Ich meine, ich habe vorgestern Zahlen kommentiert, aktuelle Zahlen zu den Asylanträgen aus Syrien. Syrien ist der Bürgerkrieg vorbei und seit Ende letzten Jahres, seitdem Assad gestürzt wurde, sind etwa 2000 Syrer aus Deutschland zurück nach Syrien gegangen, unterstützt auch durch Rückkehrprämien. Gleichzeitig sind aber fast 16.000 neue Asylanträge von Syrern in Deutschland gestellt worden, also gut 8-mal so viel. Das versteht weder in Köln noch in anderen Teilen der Republik noch irgendjemand. Der Bürgerkrieg ist vorbei und die Leute kommen dennoch in Scharen in unsere sozialen Sicherungssysteme und verstärken die großen Probleme mit der Ausländerkriminalität. Und dann sagt man in Köln, das nehmen wir nicht zur Kenntnis, das ist ja die Botschaft. Wir wollen nicht darüber sprechen, wir wollen es nicht zur Kenntnis nehmen. Wir tun einfach so, als ob es diese Probleme nicht gibt. Dann muss sich niemand wundern, dass die Wahlergebnisse der AfD durch die Decke gehen. Meine Prognose, das wird übrigens auch bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen in vielen Kommunen der Fall sein.
Wenn sich Konkurrenten gemeinsam treffen, um sich auf etwas zu einigen, dann spricht man zumindest in der Wirtschaft von einem Kartell. Wie sieht es denn draußen auf der Straße in Köln aus? Wie gehen die Leute damit um, dass ihre gewählten Volksvertreter sich hinter verschlossenen Türen einigen? Wir lassen da mal etwas weg, was den Menschen unter den Nägeln brennt. Sorgt das irgendwie für Empörung oder herrscht Schweigen im Wald?
Das sorgt schon für Empörung. Das ist meine Wahrnehmung. Es ist jedenfalls ein ganz, ganz starkes, überragendes Gesprächsthema. Also der Versuch, das Thema Migration auszuklammern, totzuschweigen, hat dazu geführt, dass gerade in Köln über Migration und die damit zusammenhängenden Probleme erst recht diskutiert wird. Wie sich das dann politisch niederschlagen wird, ist noch eine andere Frage. Köln hat ein sehr, sehr starkes linkes Milieu, das wahrscheinlich, auch wenn die Probleme noch viel größer werden, immer noch einigermaßen stabil wäre. Aber das Thema ist auf der Agenda. Und ich will an eins auch noch erinnern, was das Ganze eigentlich nur noch skurriler macht, dass gerade in Köln versucht wurde und wird, das Thema totzuschweigen. Der erste erkennbare Eindruck, was die Massenmigration für unser Land, für Deutschland bedeuten würde, der resultiert aus der Silvesternacht 2015. Viele unserer Zuhörer werden sich daran noch erinnern können. Ich war damals in einer politisch aktiven Rolle. Ich war im Landtag Nordrhein-Westfalen als Vizepräsident tätig. Ich habe mit vielen Frauen gesprochen, die dabei waren, als es in der Silvesternacht auf der Kölner Domplatte zu mehr als 600 aktenkundigen sexuellen Übergriffen von Zuwanderern aus Nordafrika und arabischen Ländern kam. Es war ganz, ganz schrecklich. Viele dieser Frauen sind bis heute traumatisiert. Da mussten wir einen ersten Eindruck davon bekommen, was es bedeutet, Hunderttausende junger Männer aus vormodernen, islamisch geprägten Gesellschaften in unser Land zu lassen. Und auch damals ist im Übrigen versucht worden, in Köln dieses Thema wegzudrücken, unter der Decke zu halten. Der WDR hat das allen voran versucht. Daran habe ich dieser Tage wieder gedacht. Offenbar haben viele in Köln daraus immer noch nicht gelernt. Und auch 10 Jahre später wird wieder versucht, ein Thema wegzudrücken, totzuschweigen, das ganz offensichtlich unsere freiheitliche Grundordnung und unsere innere Liberalität, das sichere Zusammenleben in Deutschland so massiv bedroht.
Köln ist also, sagen wir mal, eine etwas besondere Stadt. Könnte man aber auch sagen, dass so ein Fairness-Abkommen, wie es hier vorliegt, zwar nur in Köln in dieser Ausprägung möglich ist, dass aber die Migration natürlich, wenn man ehrlich ist, zumindest in ungeschriebener Form auch in anderen Gegenden ein ziemliches Tabuthema ist?
Ja, aber selbstverständlich. Das, was in Köln passiert ist, passieren sollte, jetzt haben wir, wie wir erörtert haben, den gegenteiligen Effekt, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Also wer die Hauptnachrichtensendung und das sonstige Programm der öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland verfolgt, ich mache das, so sehr es mich auch ärgert, aber man muss ja wissen, worüber man redet, der wird den Eindruck haben, dass es bis zum heutigen Tage, auch 10 Jahre nach der Öffnung der deutschen Grenzen, dass es eigentlich keinerlei negative Auswirkungen der Massenmigration in Deutschland gibt. Die Gewaltkriminalität, die täglich durch Zuwanderer verübt wird, wird da komplett totgeschwiegen. Also man hat dann gerade beim Thema Migration, nicht nur, aber gerade beim Thema Migration in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsendern wirklich immer wieder das Gefühl, gewissermaßen auf einem anderen Planeten zu leben. Also das, was wir in Köln erleben und was jetzt erfreulicherweise bundesweit so kritisch rezipiert wird, wir beide sprechen ja auch gerade darüber, ist nur Symptom der völligen Fehlentwicklung in den Mainstream-Medien, nicht mehr offen über die Auswirkungen der Massenmigration auf Deutschland zu diskutieren. Wir können alle nur hoffen, dass das wieder ein Stück weit die Diskussion öffnet. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass wir das Problem in den Griff bekommen. Und das geht eben nur durch Klarheit und einen nüchternen Blick auf die Konsequenzen der von Merkel begonnenen und leider von den Nachfolgeregierungen fortgesetzten Politik der ungezügelten Massenmigration.
Es gibt die eine oder andere Kuriosität in diesem Abkommen, beispielsweise ein Schiedsverfahren, beispielsweise durch Kirchenvertreter, wenn eine Partei gegen die Regel verstößt. Sie haben jetzt ein bisschen hoffnungsvoll geklungen, dass sich das jetzt nicht so fortsetzt, aber besteht die Gefahr, dass das, was jetzt im Moment ein lokales Phänomen ist, dass das noch irgendwo auf andere Gegenden überwächst?
Also ich glaube nach wie vor, bei allem kritischen Blick auf die Fehlentwicklungen in Deutschland in den letzten 10 Jahren, dass die Selbstheilungskräfte der Demokratie auch in Deutschland funktionieren. Wir erleben ja, dass das Pendel in die andere Richtung ausschlägt, dass die AfD 10,5 Millionen Wähler bei der letzten Bundestagswahl gewonnen hat, ist ja auch Ausdruck dieses zunehmenden Protestes, dieser Verärgerung bis weit in die bürgerliche Mitte hinein, dass die etablierten Parteien durch die Bank, auch die FDP im Übrigen, für die ich viele Jahre in vorderster Front Politik gemacht habe, komplett versagen bei dem Thema. Also der Problemdruck nimmt zu, der Zuwachs, Stimmzuwachs der AfD bei allen Wahlen, ja nicht keineswegs nur im Osten, sondern auch in den westlichen Teilen Deutschlands, ist Ausdruck dieser Entwicklung. Und ich kann nur hoffen, dass das in den Köpfen derjenigen, die das Thema ausblenden wollen, auch irgendwann mal zu einem Erkenntnisgewinn führt. Wie schräg das in Köln läuft, das will ich auch nochmal mit einem weiteren Beispiel erläutern. Und das sage ich als Angehöriger der katholischen Kirche. Wir haben Ende 2023, Sie werden sich vielleicht erinnern, eine massive Anschlagswarnung vor islamistischen Terroristen für den Kölner Dom gehabt. In der Zeit nach Weihnachten, über Silvester, gab es ganz konkrete Pläne für einen Anschlag auf den Kölner Dom. Silvester und Neujahr haben die Messen dort unter Polizeischutz stattgefunden. Draußen waren Dutzende Polizeibeamte mit Maschinenpistolen. Und Bischof Wölki hat innen in der Kirche gepredigt, hat mit keinem Satz vor dem Islamismus gewarnt, sondern vor der angeblich drohenden rechten Gefahr in Deutschland. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, als Katholik, als ich das gehört habe, habe ich wirklich gedacht, eine schlimmere Realitätsverdrängung kann es nicht geben. Der Islamismus bedroht unsere Freiheit, bedroht natürlich auch den christlichen Glauben. Und der Spitzenvertreter der katholischen Kirche im Rheinland warnt vor der angeblich drohenden Gefahr von rechts. Ich kann mir nur sehr wünschen, dass in Köln, aber auch darüber hinaus, diese Verirrung jetzt bald ein Ende hat und sich all diejenigen, die sich um die Freiheit und die Stabilität unseres Landes sorgen, jetzt den Blick dafür bekommen, dass wir parteiübergreifend alles tun müssen, um die Probleme zu lösen und nicht um sie totzuschweigen.
Das sogenannte Fairness-Abkommen in Köln, Sie hörten dazu den früheren FDP-Politiker Gerhard Papke. Besten Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Im Fußball funktioniert es nicht, ebenso wenig bei Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht, verlieren und doch siegen. Anders sieht es in der Politik aus, wie die Karriere von Lars Klingbeil zeigt. Der Kommentar von Alexander Meschnick.
In der Politik gibt es die paradoxe Figur des erfolgreichen Verlierers, für die der SPD-Politiker Lars Klingbeil exemplarisch steht. Obwohl die SPD bei der Bundestagswahl 2025 unter seiner Führung massiv verloren hat, wurde Klingbeil nicht abgestraft, sondern am Ende sogar befördert zum Finanzminister und Vizekanzler. Auch die Tatsache, dass er Ende Juni auf dem Bundesparteitag ohne einen Konkurrenten mit nur 65% der Stimmen das bis dato schlechteste Ergebnis bei einer SPD-Vorsitzendenwahl erreichte, konnte seinen Aufstieg nicht aufhalten. Klingbeil ist der lebende Beweis dafür, dass man in der deutschen Politik ohne Ausstrahlung, Vision oder erkennbare Begeisterung Karriere machen kann. Während andere sich im täglichen Medienzirkus verausgabten, zog Klingbeil im Hintergrund die Fäden. Ein Buchhalter der Macht, unauffällig, nüchtern, farblos, der ideale Repräsentant einer inhaltlich entkernten SPD, für die schon sein Vorgänger Olaf Teflon Scholz symbolisch stand. Dass Politiker wie Scholz oder Klingbeil heute in wichtige Positionen kommen, liegt an ihrer Fähigkeit, sich anzupassen, ohne sich selbst sichtbar zu verändern. Sie sind weder links noch rechts, nicht progressiv oder konservativ. Im Prinzip weiß eigentlich niemand genau, wofür sie stehen, zieht man die übliche sozialdemokratische Rhetorik ab. Diese neue Generation der SPD hat perfekt verinnerlicht, was dem Machterhalt dient. Klingbeils mächtige Stellung, seine Rolle als derjenige, der Kanzler Merz vor sich hertreibt, geht mit einem stets freundlichen Auftreten in einem politischen Nirvana einher. Innovative Ideen, Zukunftsperspektiven für das Land oder seine Partei, Fehlanzeige. Selbst der Absturz der einstigen Volkspartei SPD auf in Umfragen mittlerweile nur noch 14%, erträgt er stoisch und sichtlich ungerührt. Da ist kein Aufbäumen gegen den Weg der SPD in die Bedeutungslosigkeit zu sehen. Letztere wird aktuell noch dadurch kaschiert, dass die CDU sich durch die unselige Brandmauer in eine fatale Abhängigkeit der SPD gebracht hat, die genüsslich alle Folterwerkzeuge für CDU-Anhänger auspackt. Denn Klingbeils Strategie als Finanzminister kann man in einem Begriff zusammenfassen: Schulden, Schulden und noch mehr Schulden. Der Sozialstaat ist für ihn eine Art Perpetuum mobile, das ewig läuft, solange man nur genug Geld drucken kann. Die Schuldenbremse ist in seinen Augen ein konservativer Anachronismus. Haushaltsdisziplin eine neoliberale Marotte. Zum konsequenten Sparen fehlt ihm, wie schon der Ampelregierung, Entschlossenheit und Mut. Klingbeil definiert Macht als die simple Möglichkeit, Geld zu verteilen. Es gilt die Formel, weniger Umverteilung ist gleich weniger Macht. Denn Kürzungen sind bei Wählern unpopulär. Dazu kommt ein über viele Jahre aufgebauter Unwille, sich von der Wirklichkeit korrigieren zu lassen. Wunschdenken und Fantasien treten vermehrt anstelle der Realität. So kalkuliert Klingbeil mit fiktiven Einnahmen aus einem Wirtschaftswachstum in der Zukunft, das nirgendwo in den vorliegenden Zahlen sichtbar wird. Die deutsche Wirtschaft schrumpft derzeit sogar im Vergleich zum Vorjahr. Ein Ende der Rezessionsphase ist nicht in Sicht. Seine Finanzpolitik ist eine Kopie der Politik der Ampel. Riskante Wetten auf ein prognostiziertes Wachstum, das nicht eintritt, und keine Bemühungen, die Staatsausgaben entgegen den Versprechen von Kanzler Merz und mancher rhetorischen Wolte effektiv zu begrenzen. Trotz seiner harmlosen, pausbäckigen Fassade ist Klingbeil ein versierter Machtpolitiker, der den richtigen Zeitpunkt für seinen Aufstieg abgewartet hat, der mit einer Wahlniederlage begann, für die er wesentlich mitverantwortlich war. Seine Co-Vorsitzende Esken hat er dabei schnell fallen gelassen, wie er sich auch seines Parteikollegen Stegner nach der verlorenen Wahl rasch entledigt hat. In den Medien präsentiert sich Klingbeil gerne als Mann aus dem Volk, unprätentiös und ganz dem Dienst an der Sache verschrieben. Mein Büro, so bei Maischberger, sieht noch genauso aus wie in dem Moment, als ich da vor 49 Tagen eingezogen bin, also da steht noch gar nichts drin. Er habe vor lauter Arbeit noch gar keine Zeit gehabt, sich darum zu kümmern, wo Bilder an die Wand gehängt werden sollen. Hier erinnert Klingbeil an den Staatsphilosophen Robert Habeck, der als amtierender Wirtschaftsminister beklagte, dass er sein Müsli mit Wasser essen müsse, da ihm wegen seines Frondienstes für Deutschland keine Zeit zum Einkaufen bliebe. Klingbeil ist ein umsichtiger Verwalter der Macht. Seine Personalentscheidungen beruhen auf langjährigen Netzwerken, nicht auf Führungsqualitäten, sondern auf Funktionalität. Sein Aufstieg ist nicht das Ergebnis einer inhaltlichen Neuausrichtung der SPD, sondern Ausdruck eines postideologischen Zustandes der Partei, auch wenn das öffentlich anders klingen mag. Klingbeil, wie zuvor Scholz, ist kein Überzeugungstäter. Er ist Systemverwalter. Regierungsfähigkeit und Pragmatismus stehen in seinem Fokus. Seine Reden klingen stets wie Sitzungsprotokolle. Die großen Fragen der Politik werden von ihm nicht beantwortet, sondern abgearbeitet. Politik als Verwaltung, nicht als Gestaltung. Der Bürger soll nicht mitgenommen, sondern beruhigt werden. Diese Politik funktioniert in Deutschland deshalb so gut, da ein Teil der Bevölkerung Ruhe mit Kompetenz verwechselt. Das galt schon für Angela Merkel, deren vermeintliche Unaufgeregtheit bei vielen als vertrauenswürdig galt. Die SPD unter Lars Klingbeil steht heute für eine weitgehende Transformation von der Volkspartei zu einer reinen Funktionspartei, die politische Mehrheiten sichert. Macht dient ihr nicht mehr als Mittel zur Umsetzung von Ideen, sondern als reiner Selbstzweck. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die Sozialdemokratie durch diese innere Selbstverwandlung als politische Größe in Deutschland verschwinden wird.
Sie hörten einen Kommentar von Alexander Meschnick. Norwegen hat gewählt und nun beginnt die Diskussion darüber, wer denn hier eigentlich gewonnen hat. Zwar hat sich das Mitte-Links-Lager des amtierenden Ministerpräsidenten eine knappe Mehrheit im Parlament gesichert, aber den klar größten Zuwachs konnte die Fortschrittspartei aus dem rechten Lager verzeichnen. Sie ist nun die zweitstärkste Kraft hinter den Sozialdemokraten. Wie die nächste Regierung im Detail aussieht, ist noch offen. Klar ist aber, dass es keinen Mangel an Herausforderungen gibt. Angefangen von den hohen Lebenshaltungskosten bis zur Frage, wie man mit der Förderung fossiler Energien als wichtigste Einnahmequelle des Landes in Zukunft umgeht. Darüber sprechen wir mit dem Historiker Professor Stefan Sander-Faes. Er lehrt an der Universität Bergen in Norwegen. Guten Tag.
Einen schönen guten Tag aus Norwegen.
Herr Sander-Faes, im Vorfeld der Wahlen wurde darüber spekuliert, dass die Fortschrittspartei zur stärksten Kraft werden könnte, eine Art rechte Wende. Also nun hangelt sich die sozialdemokratische Arbeiterpartei im Verbund mit kleinen Partnern doch zur Möglichkeit einer Mehrheit. Wie kam es denn jetzt zur Kluft zwischen einigen der Prognosen und der Realität? Was ist da geschehen?
Also in erster Linie muss man dazu sagen, um das gleich mal richtig anzutönen hier, bei den norwegischen Umfragewerten, also die sind seit einiger Zeit, im ganzen letzten halben Jahr etwa, relativ gut gewesen im Vergleich. Die größten Fragen, die sich hier aufgetan hatten, waren lediglich, kommen einige der kleinen Fraktionen über die 4% Sperrminoritätsgrenze, beziehungsweise eben gewinnt auf der, wenn man so möchte, rechtsbürgerlichen Seite, setzen sich da die traditionellen Konservativen, also der Partei von der ehemaligen Premierministerin Erna Solberg, oder eben die Fortschrittspartei, die Sie schon angesprochen hatten, von Sylvi Listhaug durch. Und hier muss man dazu sagen, das, was hier geschehen ist, lässt sich im Endeffekt in zwei klare Aussagen zusammenführen. Auf der einen Seite ein nicht ganz unerwarteter relativer Punktesieg für die regierende Sozialdemokratie bzw. Arbeiterpartei auf der einen Seite, also links der Mitte, wenn man so möchte, und auf der Seite rechts der Mitte im politischen Spektrum hat sich vor allem ein innerhalb der rechtsbürgerlichen Großparteien, also Höyre von Erna Solberg, die traditionellen Konservativen, hat sich in der Wählergunst etwas in Richtung Fortschrittspartei von Listhaug verschoben.
Aber für Außenstehende ist es doch etwas verwirrend, denn anders als in anderen Ländern wurde die regierende Partei, die Arbeiterpartei, nicht abgestraft mit Verlusten. Sie hat zwar marginal, aber doch zugelegt. Gleichzeitig verdoppelt sich die Opposition von rechts schon fast. Ist das denn jetzt ein Zeichen von Vertrauen oder Misstrauen in die Regierung?
Ich denke weder noch. Ich will Ihnen auch darlegen, warum ich das so sagen würde. Einerseits muss man darauf hinweisen, dass sich unter Anführungszeichen links und unter Anführungszeichen rechts der Mitte, also wenn man jetzt die zwei größten Fraktionen, also die Arbeiterpartei und eben die Fortschrittspartei hernimmt, eigentlich was die innenpolitischen Überlegungen und wirtschaftspolitischen Überlegungen betrifft, so gut wie gar nicht unterscheiden. Also die reden alle zusammen und alle anderen Fraktionen natürlich auch, etwa über den Ausbau von Ganztagsbetreuungsarbeitsplätzen, über den Umbau der Bürokratie. Da wird natürlich auch gemeinsam an Militärprojekten gefeilt. Also da gibt es mehr oder weniger innenpolitisch so gut wie keine wirklichen Unterschiede. Außenpolitisch ist es noch viel schlimmer, weil da gibt es eigentlich gar keinen Unterschied. Also alle sind pro NATO, alle sind pro USA, alle sind pro Ukraine und alle sind anti-Russland. Also die größten Unterschiede, die sich finden lassen, ist wenig überraschend, wenn man sich vor Augen hält, was unter Anführungszeichen Rechtspopulismus bedeutet, ist, dass sich die Rechtspopulisten relativ schön inszeniert hatten als, wenn ihr uns wählt, dann werden wir die Bürokratie ein bisschen zurückbauen, dann werden wir die Steuern senken und dann habt ihr alle ein bisschen mehr Geld zum Leben. Von der Arbeiterpartei kam im Endeffekt so gut wie gar nichts in diese Richtung, ist mein persönlicher Eindruck. Und auf der anderen Seite kann man dem Ganzen auch noch hinzufügen, dass die tatsächlich relevantesten Themen eigentlich in diesem Wahlkampf der letzten Wochen mehr oder weniger von allen Fraktionen ausgelassen wurden.
Aber wenn ich das so höre, muss man ja schon fast sagen, es ist sehr egal, ob es jetzt zu dieser rechten Wende gekommen ist oder nicht.
Also was die generelle Ausrichtung Norwegens betrifft, ist es tatsächlich im außenpolitischen Sinne egal. Da muss man auch dazu sagen, dass die, das habe ich mir angesehen im Nachgang des Wahlganges, die deutschsprachige Berichterstattung dazu in den unter Anführungszeichen Leit- und Qualitätsmedien, also die rangiert irgendwo zwischen unterirdisch bis schlimmer. Also die zwei wichtigsten Themen, denke ich, sowohl außen- wie innenpolitisch kann man durchaus ansprechen oder müsste man ansprechen, wird normalerweise nicht getan. Außenpolitisch geht es in diese Richtung in erster Linie darum, was machen wir denn mit dem großen Nachbarn Russland? würde man vermuten, aber in Wirklichkeit ist das wichtigste Thema, und das ist dabei geht, die Europäische Union. Und das ist auch der Grund, warum etwa letztes Jahr die Regierungsübereinkunft zwischen der Zentrumspartei und zwischen der Arbeiterpartei in die Brüche gegangen ist. Das wurde allerdings weitestgehend ausgespart. Also die Rolle der EU, insbesondere der Stromkabel mit Energieexporten in die Anrainerstaaten entlang der Nordsee. Also da reden wir von Dänemark, von Deutschland, den Niederlanden bzw. Großbritannien. Blieb eigentlich komplett außen vor. Das ist zum Teil auch schon der Hinweis auf das innenpolitische Thema. Das ist etwas, das habe ich ehrlich gesprochen außerhalb der skandinavischen Medien das ganze letzte halbe, dreiviertel Jahr über nirgendwo gesehen. Der Staatsschutz kam im April, Mai mit dem Gefährdungsbericht heraus und der hat darauf hingewiesen, dass die größte gesellschaftliche Gefahr für Norwegen, wie man es genannt hatte, die Gangs aus Schweden, also die Bandenkriminalität aus Schweden ist, was allerdings ein Codewort ist für importierte, organisierte Kriminalität. Also da reden wir von der kurdischen Mafia, da reden wir von zweite, dritte Generation Einwanderern, die in Skandinavien teilweise, also in Schweden ist es noch viel fortgeschrittener als in Norwegen, aber das schwappt gerade das letzte Jahr über massiv nach Norwegen über. Nur um das kurz anzudeuten, wie massiv dieser Wandel ist, nicht nur hat eben der Staatsschutz darüber gesprochen und einen mehrseitigen Bericht darüber geschrieben, auch immer wieder kommt es in den Medien hier vor, dass etwa Minderjährige Gewaltverbrechen inklusive Morde begehen, die aus diesem Bandenmilieu kommen. Und auch darüber wurde im Wahlkampf eigentlich nicht gesprochen, obwohl die Polizei, die ja in Norwegen, weil Norwegen ein zentralistischer Einheitsstaat ist, im Gegensatz zum bundesrepublikanischen Deutschland etwa, die Polizei ist seit 1. Juli standardmäßig wieder bewaffnet, was sie jahrzehntelang nicht gewesen ist. Nur um Ihnen anzudeuten, wie sehr sich die Sicherheitslage in den letzten 4 Jahren massiv verschlechtert hat.
Zumindest in den deutschsprachigen Medien wird aber doch der Eindruck vermittelt, es gäbe Unterschiede zwischen den Parteien, zum Beispiel, dass einige der kleineren Parteien weg wollen von fossilen Brennstoffen, die in Norwegen sehr wichtig sind. Die Sozialdemokraten hingegen wollen daran festhalten. Oder auch die Forderung nach einer stärkeren Besteuerung von Wohlhabenden. Der amtierende Ministerpräsident ist dagegen. Mögliche Koalitionspartner sind dafür. Da scheint es schon ein paar drohende Kontroversen in einer möglichen neuen Koalition zu geben.
Ja, wobei man dazu sagen muss, also Koalitionsregierungen sind ja hier in Norwegen wie auch im Rest Skandinaviens sehr üblich. Allerdings sind keine Neuwahlen vorgesehen, wenn derartige Regierungen zerbrechen. Das heißt also, dass auch eine Regierung braucht im Prinzip nicht zwingend einen Koalitionspartner, um über die Sperrgrenze oder über die absolute Mandatsmehrheitsgrenze drüber zu gehen. Das macht natürlich das Aushandeln mit den potenziellen Mitstimmenden extrem mühsam, verwässert die Gesetzgebung massiv. Und man muss auch dazu sagen, also dass sich die Unterschiede auf der Seite links des Spektrums, also die Arbeiterpartei von Ministerpräsident Støre, ist ja mehr oder weniger Mitte links. Alle anderen Parteien sozusagen, die im Endeffekt hier ausschlaggebend sind für die Themen, die Sie angesprochen haben, sind entweder weiter links oder noch viel weiter links anzusiedeln. Also hier reden wir von den Grünen, beziehungsweise die heißen hier so praktisch Dunkelrot-Röhr. Also das sind die mehr oder weniger Kommunisten, die es hier in Norwegen gibt. Und die haben ein überproportionales Gewicht, wenn es um diese Dinge geht. Sie haben aber nach den Unterschieden gefragt und ich gebe Ihnen jetzt das ganz aktuelle Beispiel aus Oslo, wo man mittlerweile, ich sage das ganz pointiert dazu, seit 2023 eine Mitte-Rechts-Regierung in der Stadtregierung hat und die sind jetzt gerade dabei, einerseits die rot-grüne Politik von vor 2023 fortzusetzen und gleichzeitig durch die Hintertür von Umweltvorschriften und Klimaschutzmaßnahmen das Privateigentum abzuschaffen.
Das klingt nach einer verkehrten Welt. Bleiben wir noch auf der nationalen Ebene. Wenn jetzt diese Partei ganz links außen und die Grünen allenfalls eben wichtig sind für die Bildung einer Koalition, können die dann wie in unseren Breitengraden die Sozialdemokraten mit einem Forderungskatalog unter Druck setzen oder ist das in diesem System so nicht möglich?
Nicht können oder werden, sondern haben sie schon gemacht. Sozusagen durch den gesamten Intensivwahlkampf der letzten Wochen war das schon so. Die links der Mitte befindlichen Fraktionen haben alle gesagt, wir unterstützen eine Linksregierung. Also hier sprechen wir von dem, was man aus der Zwischenkriegszeit im deutschsprachigen Raum als Lagerwahlkampf kennt. Und von einigen dieser kleineren Fraktionen kamen schon, also ganz schon aberwitzige Forderungen. Also beispielsweise die Grünen wollten nun eine Art Kompensationsautomatik ins Gesetz hineinschreiben, über was denn die Flächenwidmung betrifft. Also wenn man beispielsweise in einem Landesteil so und so viele Quadratmeter zubetoniert, müssen in einem anderen Landesteil so und so viele Quadratmeter renaturiert werden. Also das waren schon die ganz, ganz konkreten Forderungen in diese Richtung. Und das wird für die Arbeiterpartei voraussichtlich extrem teuer werden, sozusagen sich auf der politischen Ebene dieses Kapital auszugeben, um die Unterstützung zu gewinnen. Und für die hier lebenden Menschen, naja, Norwegen ist schon ein Hochsteuerland, also ein bisschen was geht natürlich immer, aber das wird nicht, sagen wir mal so, einfacher werden.
Erste Befragungen zeigen, die rechte Seite hat am Wahltag vor allem bei Männern gepunktet, aber auch bei Jungwählern. Was heißt denn das für die Zukunft? Ist es demnach nur eine Frage der Zeit, bis es dann doch zu dieser rechten Wende kommt?
Das ist natürlich eine extrem gute Frage, weil das ist meines Erachtens der zentrale Aspekt dieser Wahl, weil die letzten 10 Jahre hat sich vor allem die Sympathie unter den jungen Wählerinnen und Wählern für die Fortschrittspartei massiv erhöht. Also wir reden hier auch nicht von subtilen Veränderungen und hier sieht man ganz eindeutig, wie sich entlang biologischer, tatsächlich binärer Geschlechterverteilungen sozusagen die politischen Präferenzen verteilen. Also für junge Männer muss man dazu sagen, Themen wie hohe Steuern spielen eine Rolle, genauso wie Einwanderung beziehungsweise eben schlicht und ergreifend generell dieses Links-Rechts-Spektrum. Das ist insofern total skurril, weil ja doch Skandinavien seit Jahrzehnten eine unter Anführungszeichen vorbildhafte Gleichstellungspolitik verfolgt und genau dieses Gleichstellungsthema, sozusagen Quotenregelungen etc. und dergleichen, ist genau der Hauptgrund, der diesen Umfragen zufolge angegeben wird, wenn man sich die Polarisierung zwischen jungen Männern und jungen Frauen ansieht. Ich sage da jetzt noch vielleicht dazu, weil das war erst vor einigen Tagen im Staatsfunk ein Porträt, also ganz, ganz skurril. Einerseits nicht nur, weil die rechts der Mitte befindlichen, insbesondere betrifft das die Fortschrittspartei, Fraktionen weitaus unter Anführungszeichen bessere Social Media und soziale Medienkompetenzen offensichtlich haben, sondern weil die Reaktion von einigen porträtierten jungen Frauen gewesen ist, sozusagen mit Ekel und Abscheu auf die politische Ausrichtung der jungen Männer zu reagieren. Also das weist vor allem darauf hin, dass hier massive Polarisierungen in den letzten Jahren schon stattgefunden haben, die das ganze Problem mit unter Anführungszeichen gesellschaftliches Zusammenleben und im weiteren Sinne sicherlich auch in die Richtung, wie viele Partnerinnen oder Partner sind überhaupt sozusagen ungefähr auf der gleichen Wellenlänge mit den jungen Menschen, sicherlich noch drastisch verschärfen werden.
Sie hörten Stefan Sander-Faes von der Universität Bergen im Gespräch im Nachgang zu den Wahlen in Norwegen. Besten Dank.
Vielen Dank und einen schönen Tag.
Das war Konterfunk aktuell am Mittwoch. Heute ebenfalls im Programm unsere Sendung Mensch und Medizin. Unter anderem zu Gast ist dort der Psychologe Professor Gerd Gigerenzer, der das Mammographie-Screening zur Früherkennung von Brustkrebs statistisch untersucht hat und die vollmundigen Versprechungen zur Methode relativiert. Unsere Sendung rund um Medizin ist um 10, 16 und 21 Uhr zu hören. Das war Konterfunk aktuell für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Milius.